Was haben die Themen Vergebung, 10 Gebote und das Abendmahl gemeinsam? Ja, gut, zunächst sind es biblische Themen, die aber auf den ersten Blick jetzt nicht so viel gemeinsam haben. Es sind die Themen, die ich hier im Konfi-Unterricht behandeln durfte. Und der erste Satz auf jedem dieser Arbeitsblätter war: Gott geht es um Beziehungen. In jedem der 3 Themen, Vergebung, 10 Gebote und das Abendmahl, kann man erkennen, dass Gott sich nach Beziehungen zu den Menschen sehnt. Er selbst ist schon Beziehung in sich und möchte trotzdem Beziehung zu uns Menschen haben und Beziehung unter uns Menschen stiften. Seitdem ich hier bei euch bin, zu meinem Praktikum, zieht sich das Thema Beziehung und Liebe nicht nur durch die Bibelstellen, die in den Predigttexten behandelt werden, es zieht sich auch durch die einzelnen Begegnungen, die ich hier haben durfte. Auch heute könnte man als den ersten Stichpunkt, also unter der Überschrift sozusagen, nennen: Gott geht es um Beziehungen. Auch heute behandelt der Predigttext, wie auch schon in den vorangegangenen Wochen, einen Teil der sogenannten Abschiedsreden Jesu aus dem Johannesevangelium. Wir befinden uns also gerade in der Zeit zwischen der Ankündigung, dass Judas ihn verraten wird, und der Gefangennahme Jesu. Und in diesen Reden spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er gibt ihnen Anweisungen, wie sie sich untereinander verhalten sollen, und versucht sie auf die Zeit vorzubereiten, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Der heutige Bibeltext steht in Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 17. Die Überschrift der Lutherbibel zu dem ersten Abschnitt lautet: Der wahre Weinstock. Jesus verwendet in dieser Rede 2-mal das Bild eines Weinstockes, wobei er sich als den Weinstock sieht und seine Jünger als die Reben bezeichnet. Und der 2. Abschnitt in der Luther-Übersetzung heißt: Das Gebot der Liebe. Und 3 besondere Kennzeichen der Beziehung zu Gott, die mir in dem heutigen Predigttext wichtig geworden sind, möchte ich herausstellen. Erwählt, geliebt, beauftragt. Jesus offenbart sich zu Beginn des Textabschnitts mit: Ich bin der wahre Weinstock. Jesus sagt im Johannesevangelium insgesamt 7-mal solche Ich bin Worte. Und diese Formulierung, ich bin, erinnert daran, wie Gott sich Mose am brennenden Dornbusch vorstellte, nämlich mit dem Namen Ich bin, der ich bin. Und Jesus zieht also diese Parallele und sagt somit: Ich bin Gott. Er stellt sich den Jüngern als Gott vor. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das vor Augen zu behalten, um die Besonderheit hinter der Aussage zu entdecken, die Jesus dann in Vers 15 und auch in 13 schon macht. Er nennt seine Jünger seine Freunde. Er stellt seine Jünger also mit dieser Aussage auf eine neue Beziehungsebene. Jesus sagt, dass er sie nicht mehr Knechte nennt, sondern Freunde und somit auch Freunde Gottes. Und zur Erklärung nennt er dann, dass der Knecht nicht weiß, was sein Herr tut, aber nun sind es seine Freunde, denn er sagte ihnen alles, was sein Vater ihm geboten hatte. Wir sollten vielleicht dabei bedenken, dass das Wort Knecht nicht so einen negativen Beigeschmack hatte, wie wir es vielleicht heute wahrnehmen, sondern im Alten Testament werden auch die Propheten Gottesknechte genannt. Auch Paulus nennt sich zum Beispiel im Römerbrief selbst ein Gottesknecht. Also war es eher ein gebräuchlicher Begriff für Menschen, die für das Reich Gottes unterwegs waren. Dafür war es aber eine Sonderstellung, ein Freund Gottes zu sein. Namentlich wird zum Beispiel nur Abraham so genannt und zu Mose redet Gott wie zu einem Freund. Ja, und ich denke, dass das die Jünger im Hinterkopf hatten, als Jesus zu ihnen sagt, dass er sie nun seine Freunde nennt. Und in Vers 16 sagt Jesus dann ausdrücklich, dass diese Freundschaft jetzt nicht so wie eine menschliche Freundschaft auf gegenseitiger Sympathie beruht, sondern er stellt klar, die Jünger haben nicht ihn erwählt, sondern er hat sie erwählt. Zuerst war das Ja von Jesus für eine Beziehung da. Dann erst das Ja der Menschen. Und dieses Zuerst passt auch zu dem Bild, welches Jesus in diesem Abschnitt gebraucht. Nämlich, dass er der Weinstock ist und die Jünger die Reben sind. Reben können nicht zuerst einfach so existieren, sondern sie brauchen den Weinstock als ihre Quelle. Nur durch ihn können sie existieren. Und Jesus sagt, er hat sie, die Jünger, erwählt und ich zähle uns als Christengemeinde mit dazu. Und erwählt sein bedeutet, Jesus hatte eine Auswahl und er hat bewusst die Entscheidung für jeden Einzelnen getroffen. Und als mir das wieder bewusst wurde, merkte ich, was das für ein Privileg ist. Der Gott der ganzen Welt hat dich, hat mich ausgewählt und nennt uns seine Freunde. Ist dir das bewusst? Ist mir das bewusst? Ich wünsche uns, dass wir diese Erkenntnis immer wieder uns vor Augen führen und lade euch dazu ein, euch das immer mal wieder selbst zu sagen. Ja, Gott hat sein Ja zuerst für mich gegeben. Er möchte mit mir Gemeinschaft haben. Auch wenn wir hadern, wenn wir versagen und nicht so handeln, wie es Gott sich für uns vorgestellt hat, dann dürfen wir uns wieder darauf besinnen, dass von ihm zuerst das Ja ausging. Und falls es dir gerade nicht so geht, dass du das gerade nicht spüren kannst und es dir vielleicht auch gerade selbst nicht zusprechen kannst, weil die Situation echt schwierig ist und die Zweifel überwiegen, dann lass es dir von deinen Mitchristen zusprechen. Du bist erwählt. Deshalb hat Gott uns in eine Gemeinschaft gestellt, damit wir uns gegenseitig durchtragen können und füreinander einstehen können, wo Einzelnen die Kraft und das Vertrauen fehlt. In Vers 14 steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und diese Aussage könnte jetzt im ersten Moment etwas abschreckend wirken, denn es scheint ja jetzt so, dass diese Freundschaft doch irgendwie an eine Bedingung geknüpft ist. Aber ich verstehe es so, dass, wie auch in menschlichen Beziehungen, darum geht, dass man sein Verhalten ändert, wenn eine andere Person mit ins Spiel kommt. Dass man auch mal seine eigenen Bedürfnisse zurückstecken muss. Und ich denke vor allem, die Eltern unter euch können das sehr gut nachvollziehen, was ich meine. Und eure Verhaltensänderung, euer Zurückstecken, geschieht ja nicht aus einem Zwang heraus, sondern eben aus Liebe. Und auch das Gebotehalten, wie Jesus uns gesagt hat, ist dann ein Ausdruck von Liebe von uns zu ihm. Wo wir zum nächsten Punkt der Predigt kommen. Geliebt. Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Wenn wir wieder zu dem Bild mit dem Weinstock kommen. Gott wird hier als der Gärtner vorgestellt, der den Weinstock pflegt. Und ich stelle mir das immer recht bildhaft alles vor. Und ich hatte so ein Bild vor Augen, wie Gott diesen Weinstock gießt und ihn einfach übergießt mit Liebe. Und wenn diese Liebe dann vom Weinstock aufgenommen wird, dann fließt diese Liebe durch Jesus hindurch zu den Gläubigen. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Und dieses Wort wie kann auch übersetzt werden mit genauso oder gleich wie. Also Jesus liebt die, die zu ihm gehören, in der gleichen Weise, wie Gott ihn liebt. Und wenn wir uns das nochmal bewusst machen, dass Jesus und Vater im Prinzip eins sind, verbunden durch die Liebe, dann bekommen wir eine Ahnung davon, was für ein inniges Verhältnis Jesus sich auch zu uns wünscht. Und in Vers 13 sagt er, Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis für jemanden, als wenn man alles für eine andere Person aufgibt. Halten wir also fest. Wir sind von Jesus erwählt als seine Freunde und werden von ihm geliebt, genauso wie er von seinem Vater geliebt wird. Wir sind zuerst geliebt. Ist uns das bewusst? Und dann macht Jesus aber eigentlich das, was er immer macht. Er geht weiter. Er nennt die Konsequenzen. Verbunden mit dem Empfangen seiner Liebe ist auch das Gebot, in dieser Liebe zu bleiben und sie untereinander zu halten. Vor 3 Wochen kam im Predigttext das neue Gebot vor, in dem Jesus seine Jünger ermahnt, dass sie einander lieben sollen. Und genau das wiederholt er in dem heutigen Abschnitt noch einmal. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe, steht in Vers 12. Und ich finde es sehr herausfordernd, denn Jesus setzt seinen Maßstab, wie er seine Jünger liebt, ja doch ziemlich hoch. Und andererseits, indem er es aber vorgelebt hat, wissen wir, dass er von uns etwas verlangt, was auch möglich ist. Schauen wir uns also an, wie Jesus seine Jünger geliebt hat. Er hat sie bei der Berufung angenommen. Er berief in seinen Kreis Fischer, Zeloten, Sünder, Zöllner. Sein Ruf in diese Nachfolge befreite sie von dieser Vergangenheit. Und wenn Jesus sagt, ihr sollt lieben, wie ich euch geliebt habe, dann stehen wir vor der Frage, nehmen wir Menschen auch so an, ohne auf ihre Vergangenheit zu schauen? Weitere Eigenschaften Jesu stellen uns auch vor weitere Herausforderungen. Er beruhigte die Jünger zum Beispiel, als sie Angst hatten. Dann ist die Frage, wo stehen wir Menschen in ihren Ängsten bei? Auch wenn wir vielleicht diese Ängste als total irrational empfinden. Jesus belehrte sie, wo sie falsch lagen, und er legte ihnen das Wort Gottes aus. Dann ist die Frage, wie können wir anderen Menschen von Gottes Wort erzählen? Er gab seinen Jüngern Vollmacht, er traute ihnen etwas zu. Ist die Frage, trauen wir anderen Menschen auch etwas zu? Oder machen wir es lieber selber, weil es halt schneller geht und wir wissen, dass wir es halt können? Er gab seinen Jüngern Heimat, obwohl sie heimatlos durch die Gegend gezogen sind. Wo können wir anderen Menschen Heimat geben, ihnen das Gefühl von Willkommensein schenken? Er trat für sie im Gebet ein. Stehen wir unseren Glaubensgeschwistern im Gebet bei? Und dann wusch er ihnen die Füße, um ihnen zu verdeutlichen, dass er ihnen dienen möchte. Begegnen wir unseren Mitmenschen ebenso in einer dienenden Haltung? Ja, wir sind zuerst von Gott geliebt. Und diese Liebe ist die Grundlage für die Beziehung mit Gott und auch die Grundlage für die Beziehung untereinander. Aber wir merken, diese Liebe bringt auch einen Auftrag mit sich. Wir sind beauftragt. In den ersten Abschnitt, also so die Verse 1 bis 7, macht Jesus den Jüngern deutlich, dass er ihnen eine Grundlage schafft, aber er von ihnen dann auch erwartet, dass sie Frucht bringen sollen. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen und macht es möglich, dass dies durch uns hindurch fließt und dann Früchte bringt. Er fordert uns heraus, nicht nur Konsumchristen zu sein, die sich von seiner Liebe durchströmen lassen und sich wohlfühlen. Nein, er möchte auch, dass wir diese Liebe weitergeben. Und wenn wir wieder an einen Weinstock denken, der existiert ja eigentlich nur dafür, Früchte zu bringen. Wenn da jetzt nur ein Weinstock mit Reben dran wäre, aber im Herbst keine Trauben dran hängen würden, dann würden wir uns doch auch fragen, wozu existiert der eigentlich? Und genauso ist es mit uns Menschen, die zu Jesus gehören. Wir sind dazu beauftragt, Früchte zu bringen. Wie kann so eine Frucht aussehen? Also ich habe ja eben schon so Beispiele genannt, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Und ich denke, dass das ja schon viele gute Beispiele waren. Und einen weiteren Maßstab schreibt Paulus in Galater 5, die Verse 22 und 23, wo er die Früchte des Geistes nennt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Begriffe lest. Mich zumindest fordern sie ziemlich heraus. Wenn Jesus also von Früchten spricht und auch diese Eigenschaften im Sinn hatte, dann müssen wir uns fragen, ob andere Menschen um uns herum diese Eigenschaften auch an uns wahrnehmen. Mir geht es so, wenn ich diese Eigenschaften lese, erinnert es mich eigentlich immer daran, dass ich mich in Geduld üben muss. Und so fordere ich euch auch heraus, dass ihr einen dieser Begriffe, der euch herausfordert, mit in die kommende Woche nehmt und euch immer wieder im Alltag in entsprechenden Situationen daran erinnert, dass ihr euch in dieser Eigenschaft üben wollt. Beispielsweise, wenn euer Kind euch etwas fragt, das ihr ihm schon x-mal erklärt habt. Tief einatmen und es nochmal erklären, weil ihr euch in Geduld üben wollt. Oder bei der Begegnung mit dem Nachbarn, mit dem es wegen so vielen Kleinigkeiten schon Auseinandersetzungen gab und er wieder wegen irgendetwas ankommt. Dann kommt ihm mit Verständnis entgegen, weil ihr euch in Rücksichtnahme und Frieden üben wollt. Oder zu der Freundin steht, die in der Klasse gehänselt wird. Und es einfacher wäre, entweder mitzumachen oder es halt zu ignorieren. Aber ihr wollt euch Treue üben. Und deswegen steht ihr für sie ein. Und ich glaube, dass Paulus nicht umsonst Liebe als erste Frucht genannt hat. Denn ich glaube, dass die folgenden Eigenschaften nur entstehen können, wenn man diese Liebe zu den Mitmenschen auch hat. Und das Gute ist, wir müssen und wir können diese Früchte gar nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Genauso wie eine Rebe ja nicht einfach nur im Raum existiert und man dann von ihr erwartet, Frucht zu bringen. Wir haben die Möglichkeit, immer wieder zu Gott zu kommen und durch Gebet und das Empfangen und um das Üben dieser Eigenschaften zu bitten. Wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft und der uns beisteht, diese Eigenschaften in uns wachsen zu lassen. Aber auch hier zeigt Jesus Konsequenzen auf. In den Versen 2 bis 4 sagt Jesus, dass die Reben, damit sie Frucht bringen können, beschnitten werden müssen. Und das gilt sowohl für den Weinanbau, genauso aber ja zum Beispiel auch für Obstbäume. Da werden die Äste, welche die fruchtbringenden Äste am Wachsen hindern, weggeschnitten. Wenn wir also uns als die Reben sehen, welche Frucht bringen sollen, dann wird Gott uns auch Dinge in unserem Leben aufzeigen, welche uns am Wachsen in ihm hindern. Oder er macht uns nicht nur darauf aufmerksam, dass das nicht gut ist, sondern er nimmt uns es weg. Gott ist der Weingärtner. Er hat die Gartenschere in der Hand und beseitigt das, was uns hindert. Und für uns ist es erstmal schmerzhaft. Wenn jemand oder etwas, das uns sehr wichtig war und ein Teil unserer Identität ausgemacht hat, plötzlich nicht mehr da ist, dann verstehen wir es erstmal nicht und spüren erstmal nur den Schmerz, den Verlust und fragen Gott, was soll das denn gerade? Und doch dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott den größeren Plan vor Augen hat. und dass wir ihn Jahre später vielleicht hoffentlich selbst erkennen dürfen. Einige von euch wissen, dass ich da aus eigener Erfahrung spreche. Dass wenn dieser Verlust in meinem Leben nicht gewesen wäre, ich diesen Weg, den ich gerade mit Gott unterwegs bin, niemals gegangen wäre. Wie beim Wegschneiden der Reben dient das Wegnehmen von etwas einem größeren Ziel. Noch mehr Frucht bringen. Und das wünsche ich uns immer wieder, dass wir, trotz wo wir Gottes Handeln nicht verstehen, doch darauf vertrauen, dass es zu einem größeren Zweck dient. Und dass wir uns auch immer wieder beschneiden lassen und uns herausfordern lassen, uns fragen, wo bringe ich Früchte? Wo erkennt man in meinem Handeln, dass ich zum Weinstock Jesus gehöre? Und in welchen Eigenschaften möchte ich mich weiter üben? Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, was ich bis jetzt gesagt habe. Oh, das war falsche Seite. Ups. So, hier. Wir sind von Jesus erwählt. Er nennt uns seine Freunde. Er möchte eine lebendige Beziehung zu uns haben. Wir sind zuerst geliebt. Gott hat seinen Sohn zu uns gesandt, dass wir seine Liebe erleben dürfen. Und Jesus gibt uns diese Liebe weiter und wir sollen sie untereinander leben, was uns zu Punkt 3 führt. Wir sind beauftragt, Frucht zu bringen. An unserem Lebensstil soll man erkennen, dass wir von einer Kraftquelle beziehen, die nicht von dieser Welt ist. Und das alles ist aber nur möglich, wenn wir in Jesus bleiben. Das betont Jesus in diesem Abschnitt immer wieder. Wir sollen in seiner Liebe bleiben, denn ohne ihn können wir nichts tun. Und ich denke, dass dieses in ihm bleiben der Ausdruck ist von einer sehr innigen Beziehung. Und ich glaube, dass Jesus es eben so oft betont, weil es, wie jede andere Beziehung auch, sie gepflegt werden muss. Denn hier sagt Jesus auch, wer sich dafür entscheidet, nicht in ihm zu bleiben, muss auch mit den Konsequenzen rechnen. Wie kann also so ein Beziehung pflegen hier auf der Silberburg aussehen? Jesus ist also die Liebe untereinander wichtig. Die Gemeinschaft untereinander ist ein wichtiger Bestandteil. Um diese Gemeinschaft zu gestalten, gibt es hier sonntags den Gottesdienst, aber es gibt auch verschiedene Hauskreise, wo man sich dann eher über persönliche Anliegen besser austauschen kann. Und Gemeinschaft ist vor allem wichtig, wenn man auf der Suche ist, wenn man gerade Gott nicht versteht oder echte Zweifel hat, dass Gott wirklich das Beste für einen will. Dann kann die Gemeinschaft helfen, diese Zeit durchzustehen und einen mit durchzutragen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass wenn ich die Gemeinschaft und das Gemeinsame im Gebet durchtragen in meinem Studium nicht gehabt hätte, hätte ich vor 2 Jahren hingeworfen. Und deswegen, wenn ihr noch keinen Hauskreis habt, mache ich euch Mut. Sucht euch einen. Es lohnt sich, mit einer Kleingruppe unterwegs zu sein. Ein weiterer Punkt für das Beziehungspflegen, das in Jesus bleiben, ist das Gebet. Im Gespräch mit Gott zu sein, ihm zu sagen, was einen bewegt. Gott geht es um Beziehungen. Er wünscht sich von uns zu hören, was uns beschäftigt. Und im Gebet können wir ihn auch um Beistand bitten, beim Einüben der Eigenschaften, in denen wir wachsen wollen. Wir können ihn fragen, wo wir uns beschneiden lassen sollen, wo er uns aufzeigt, was nicht gut ist, und er möchte, dass wir uns in diesem Punkt verändern lassen. Der dritte Punkt, in ihm bleiben, ist auch sein Wort lesen. Wir haben das Geschenk, dass wir die Bibel haben, in der drin steht, wie Gottes Wesen ist, wie er sich ein Leben für uns und mit uns wünscht und er uns Menschen sieht. Und in der Predigtvorbereitung ist mir das wieder bewusst geworden, was es für ein Privileg ist, sich intensiv mit so einem Bibeltext auseinandersetzen zu dürfen und zu erkennen, was alles in so einem Abschnitt zu finden ist. Und ich bin in meiner Predigt jetzt noch lange nicht auf alle Aspekte eingegangen, die mir in diesem Abschnitt aufgefallen sind. Genau, aber wer Lust hat, noch mehr zu erfahren, was alles allein in diesem Abschnitt zu finden ist, ist herzlich eingeladen, heute 18 Uhr, Stunde mit der Bibel. Also ich habe wirklich die dreimal, wo ich jetzt mit dabei war, als eine wirkliche Bereicherung erlebt. Auch hier mache ich Mut, geht einfach mal hin, probiert es aus, schaut, ob es für euch ist. Es macht wirklich Spaß, so tief einzutauchen in den Bibeltext. Okay, Gott geht es um Gemeinschaft. Er hat uns erwählt, geliebt, beauftragt. Er möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen und uns im liebenden Umgang miteinander üben. Und all das kann nur funktionieren, wenn wir in ihm bleiben. Amen.